ich bitte die Gemeinde aufzustehen, während die Ingeborg und ich zum stillen Gebet niederknien. Wir wollen gemeinsam ein Lied singen, und zwar die Nummer 56. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, du bist was sehr, sehr Besonderes. Du bist besonders, du bist anders, du bist eben heilig. Du bist so viel anders, als wir uns das vorstellen können. Und ich danke dir, dass wir jetzt wieder was von dieser Andersartigkeit lernen dürfen. Bitte sei jetzt mit deinem Geist bei uns, damit wir deine Heiligkeit verstehen. Amen. Und jetzt ist es Zeit für die Kinder. Alle Kleinen dürfen nach vorne kommen.
Kinder, ich habe euch ein paar Bilder mitbringen lassen, die zeigt uns der Frank mal. Und mal schauen, ob ihr mir sagen könnt, was ihr da seht. Hab euch auch was mitgebracht. Vielleicht kommst du ein bisschen mal hierher, so lange zum Gucken, weißt du? Und meine Geschichte hat auch ganz viel mit meiner Predigt nachher zu tun. Darum schadet es nichts, wenn die Erwachsenen so ein bisschen mitdenken und mithören. So, wenn der Frank uns mal so ein paar Bilder zeigt, dann freue ich mich. Das noch nicht, geht gleich los. Da oben, was ist das da oben? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Du hast es schon mal gesehen. Erzähl mal, was ist das?
Eine Waage.
Eine Waage. Und weißt du auch, wie die funktioniert?
Also zuerst stellst du meistens Gewichte drauf, also auf einer Seite und auf der anderen Seite auch was. Und dann kann man sehen, halt, was schwerer ist.
Genau. Das ist eine ganz alte Küchenwaage. Oder auch für Apotheken und sowas ging das. Sowas hat meine Oma noch gehabt. Da hat man zum Beispiel auf der einen Seite das Mehl hingestellt, wenn sie backen wollte, und auf die andere Seite die Gewichte. Und dann musste man noch rechnen können, weil da kleine und große Gewichte sind. Und dann wusste man, wie viel Mehl ist das, wie viel brauche ich denn. Das ist eine Waage. Und wenn jetzt der Frank uns das nächste Bild zeigt, dann seht ihr heute, das ist eine moderne Waage. Ein Apfel wird gewogen und der wiegt 233 Gramm. Genau, das ist auch eine Küchenwaage. Sowas. Genau. Frank, hast du noch ein Bild für uns? Ja. Was ist das denn? Was ist das?
Eine Fußwaage.
Eine Körperwaage, nicht? Da kann man sich drauf stellen und dann zeigt das nicht digital, sondern noch mit dem Federmechanismus und diesem Hebel an, wie viel man wiegt. Und das ist auch eine Waage. Genau. Solche Wagen haben wir. Wozu braucht man denn Wagen? Ja, sag mir das.
Zu wiegen.
Ja, und was wiegt man? Wieso muss man was wiegen? Damit bestimmt man eine bestimmte Menge, wie viel das ist. Wenn die Mama euch was backen will, dann kann sie nicht sagen, ach, ich schwupps da einfach mal so ein bisschen Mehl rein und so ein bisschen Öl und so ein bisschen Wasser und das hat zu reichen, sondern ein bisschen muss das zusammenpassen. Sie muss sagen, okay, das muss ungefähr so viel sein, meinetwegen 200 Gramm oder 500 Gramm. Wenn ich nur für zwei Leute was backen will, dann brauche ich nicht so viel. Aber wenn ich für 20 Leute was backen will, weil im Gottesdienst Potluck ist, dann brauche ich ja viel mehr oder was kochen. Und dann muss man wissen, wie viel ist das. Das bestimmt man Mengen. Jetzt habe ich euch was mitgebracht. Danke, die Bilder brauchen wir nicht mehr. Ihr dürft es auch gern wieder hell machen. Kennt ihr das? Was ist das? Ein besonderes Glas. Ja, das nennt sich in Bayern Maß. Ich sag's bestimmt falsch. Letzte Woche habe ich Maß gesagt, da hat man mich sehr korrigiert, das heißt Moss. Aber ihr wisst, was ich meine, das ist ein Glas, ein Biermaß. Genau. Und damit habe ich jetzt was vor. Jetzt dürft ihr euch wieder oben hinsetzen, dann ist das auch okay. Jetzt komme ich hier wieder her. So. So ein Maß fasst ganz genau 1,069 Liter. Aber das ist dann nur bis hier. Nicht bis hierher ist es nur 1,069. Aber bis hierher macht man normal nur voll. Und wenn ihr einen cleveren, sparsamen Wirt habt, dann lässt er das Bier so da rein, dass es ganz viel Schaum bildet und überläuft. Und dann ist es ein bisschen weniger. Da kann man sparen. In der begegnet uns auch ein Maß. In der Bibel hatten die Menschen auch ein Maß und Jesus spricht auch von einem Maß. Allerdings war das ein Krug, mit dem hat man auch Mengen bestimmt. Hier bestimmt man die Trinkmenge. Oder wenn ich meine große Wasserflasche nehme, da ist auch genormt, das soll 1,5 Liter sein, das soll 1 Liter sein, das soll nur 500 Milliliter sein, das soll nur so viel sein. Aber es darf auch nicht zu wenig sein, sonst hat man mich betrogen. Und Jesus erzählt uns, dass dieses Maß sehr voll gemacht wird. Jetzt zeige ich euch das mal. Ich habe nämlich was mit. Ist das was Gutes? Ja? Wer meint, das ist nichts Gutes? Das ist nicht gut. Okay, ihr meint, das ist nicht gut. Oioioioi. Da meint ihr, das ist nicht gut. Jetzt mache ich das da rein. Und ich bin ja sparsam. So, jetzt habe ich geschummelt. Jetzt bin ich ein sparsamer Mensch. So funktioniert das bei Gott aber nicht. So. Wisst ihr, in der Bibel wird erzählt, das sagt Jesus, Gott schummelt nicht, indem er da was reinsteckt, was weniger ist. Gott geht hin und macht das Maß übervoll. Wo ist er denn? Da unten. Der geht hin und sagt, ich schüttel an dem Glas und klopfe und drücke, damit auch extra viel reinpasst. Und dann geht er hin und kippt das über uns aus. Er überschüttet uns mit was Gutem, aber nicht über dich, weil du gesagt hast, das ist nichts Gutes. Also Gott tut uns so was Gutes, dass er uns damit richtig übergießt. Er geht nicht hin und sagt, ach, nimm dir mal zwei. Wir Menschen sagen, nimm dir mal zwei. Es könnte ja zu viel werden, wenn du dir drei nimmst. Nein, nimm dir nur zwei. Aber Gott sagt hier, ich mach das so. Das ist Gott. Der geht hin und so. Ihr dürft sie hier reinsammeln und dann dürft ihr nachher jedem so viel geben, dass er wirklich merkt, das ist Überfluss. Ja, Gott gibt uns, schaut mal, daneben liegen nachher auch welche. Wenn ihr die Kinder alle miteinander schnell da rein sortiert. Ja, das ist Gott, der überschüttet uns mit Überfluss und was Guten. Ja, hier wäre noch eine Tüte, wenn sie ganz zu voll sind, aber ihr habt gesehen, sie passen einigermaßen rein. Ja, das macht Gott mit uns. Und das erzählt er uns auch in der Bibel, dass er das macht. Ihr könnt jetzt davon welche mitnehmen. Ui. Die Geschichte für euch ist das, und ich möchte, dass ihr das merkt. Und wenn ihr euch jeder so viel genommen habt, wie ihr braucht, stellt ihr es da vorne draußen hin. Und dann am Ende können sich auch noch die ganzen Geschwister von den Bonbons welche mit heimnehmen. Und ich halte jetzt meine Predigt. Das war eure Geschichte, die könnt ihr jetzt euch verteilen und mitnehmen. Jeder ein paar Bonbons, wie er mag, was die Eltern erlauben. Und den Rest stellt ihr da vorne hin. Ja? Letzte Woche waren die Kinder sehr schnell dabei und haben die Bonbons sich geteilt. Ein paar blieben noch übrig, darum musste ich auch nachkaufen, aber ist alles gut. So, meine Geschichte, mein Predigt. Wenn wir in Deutschland irgendwo in Nachrichten von Verbrechen hören, von Dingen, die schlimm passiert sind, dann sind wir gleich dabei, als Menschen brutalste Strafvorschläge zu bringen. Soll ich das nehmen? So. Gut. Okay, ich mache einen Tickel hier. Gut. So. Besonders wenn Kinder Opfer sind, da sind die Grenzen der Grausamkeit nicht mehr zu toppen. die Vorschläge, wie man jemanden richten soll, wie man ihn bestrafen soll für das, was er Schlimmes getan hat, das ist unermesslich. Und das ist der Grund, weil bei uns das Strafmaß alles sehr milde ist. Und darum gehen wir hin und schlagen Strafen vor. Wir denken vor Gericht, das sind ja alles keine richtigen Strafen und die Täter werden wie Opfer behandelt. Und leider ist es auch so, die echten Opfer werden vergessen. Dagegen gibt es hier den weißen Ring. Und gleichzeitig gibt es einen Widerspruch. In Notsituationen, nach Katastrophen, da ist einmal ein Desinteresse da. Braucht er was? Hat er vielleicht selbst was verschuldet? Und einmal sind wir ganz großzügig und geben Hilfe. Man spendet ohne Maßen. Aber dem Einzelnen gegenüber ist man manches Mal auch sehr zurückhaltend. Da ist auch ganz viel Neid dabei, auf den, ob er es verdient hat, ein besseres Leben zu haben. Und dann kommen Einsatzkräfte, die sich beklagen, dass sie angegriffen werden von Passanten, weil sie erste Hilfe leisten, weil sie im Weg stehen, weil sie Parkplätze blockieren oder Fahrtwege blockieren. Und das ist Egoismus immer mehr. Die Spanne klafft auseinander im Umgang miteinander, im Richten und in dem, wie wir einander begegnen. Und jetzt kommt mein Bibeltext. Lukas 6, Vers 36 bis 38. Ich lese es nach einer modernen Übersetzung. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt niemand, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Vergebt. Dann wird auch euch vergeben werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. Ihr werdet mit einem vollen, gedrückten, gerüttelten und überlaufenden Maß an Gutem überschüttet. Gott wird das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, auch für euch verwenden. Ihr habt hier gesehen, ein überlaufendes Maß. Und im Jakobus 2, Verse 12 und 13, habe ich noch zwei Texte dazu. Redet und handelt als Menschen, die im Begriff stehen, durch das Gesetz der Freiheit gerichtet zu werden. Denn das Gericht wird erbarmungslos mit dem verfahren, der kein Erbarmen gezeigt hat. Barmherzigkeit aber ist dem Gericht überlegen. Und in der Elberfelder Praxisbibel wird da formuliert, Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Ihr werdet mit einem vollen, gerüttelten, überlaufenden Maß an Gutem überschüttet. Die von uns, die schon mal Zucker, Salz, Mehl, irgendwas in irgendwelche Dosen umgefüllt haben, die kennen das. Dieses Gefäß ist fast voll, aber die Tüte noch nicht leer. Und dann gehe ich hin und klopfe von unten, von der Seite auf den Tisch, dass ja nichts überläuft, aber dass ich den letzten Rest noch reinbekomme. Ich möchte es voll haben. Aber hier darf es übervoll sein. Und dieses Maß, was Jesus damals hatte, das war ein hohles Gefäß, das wurde in Litern gemessen, fasste ganz genau 1,094 Liter. Da wurde Getreide, Öl und Ähnliches mit abgemessen. Und auch hier konnten die Händler schütteln, klopfen, unten was reinkleben, dass es weniger Platz war. Und sie konnten dem anderen was Gutes tun und, oder geizig sein, großzügig oder geizig. Gott sagt uns hier, wie übergroß seine Barmherzigkeit ist. Großzügig. Dieses Übermaß an der Güte Gottes und an seiner Barmherzigkeit. Denken wir da manchmal dran und merken wir das überhaupt? Machen wir die Augen auf? Überfluss wird heute mit einem Geschmäckle versehen, wie man hier sagt. Hat einen bitteren Beigeschmack, weil Überfluss ist ja Verschwendung. Ich lasse doch nichts überlaufen und wische es dann weg, um es dann wegzuschmeißen. Nein, Überfluss ist dekadent. Dekadent heißt zum Absterben, zum Sterben verurteilt, zum Untergang verurteilt. Und das wollen wir nicht. Aber Gott geht mit seiner Güte, mit seiner Güte und Barmherzigkeit so um, dass er uns das im Überfluss gibt. Der geht nicht hin und sagt, komm, ich greife hier rein und gebe dir so ein bisschen von dem Guten kriegst du, eine Handvoll Gutes kriegst du. Nein, nein. Gott sagt, ich nehme dieses ganze Gefäß und schütte es über dich aus. Und jeder Tropfen, jeder Krümel, den lasse ich auf dich drauf, dass es über dich drüber fließt. Als meine Güte bei uns unterwegs war, und einige von euch wissen das noch, es war meine 5. Schwangerschaft, da habe ich irgendwann gesagt, ich hatte Namen gesucht, und wenn dieses Kind gesund geboren wird, dann möchte ich dran denken, dass das eine Güte Gottes ist, dass ich dieses Kind habe. Und Güte Gottes, Güte, der Name bedeutet, Gott ist gütig, Gott ist gnädig. Und es macht mir bewusst, was ist Güte? Gott ist barmherzig. Es ist eben nicht selbstverständlich, dass Pünktchen, 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 ich Arbeit habe. Ich ein Kind habe. Ich eine Gemeinde habe. Ich anzuziehen habe. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich aussuchen kann, ob ich jetzt Erdbeeren esse oder Weintrauben esse oder Tomaten esse oder Äpfel esse. Das ist Überfluss. Und Barmherzigkeit, etwas Gutes sehen und annehmen und weitergeben. Barmherzigkeit wird so definiert, aus Mitgefühl und Mitleid helfen, die Leiden und Armut zu lindern. Oder bei Wikipedia ist es sehr ausführlich. Da steht zum Beispiel eine Eigenschaft des menschlichen Charakters. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an. Der Wortstamm, und das wird da genau beschrieben, hat Ursprünge in Misericor, Misere. Misere, die Les Miserables ist die Elenden, Elend, arm. Und Cor ist das Wort fürs Herz. Oder auch nach der englischen Bedeutung, aus dem englischen Berm, oder wie man es ausspricht, Schoß, Busen. Und vom Indischen her Pflege, Unterhalt, Tragen, Hegen. Und dann beschreibt Wikipedia auf vielen, vielen verschiedenen Stufen die verschiedenen Religionen und den Stand der Barmherzigkeit in ihnen. Hier fordert uns Jesus auf, barmherzig zu sein. Er redet sogar von dieser Wechselwirkung, so wie du dem anderen barmherzig begegnest, wird Gott dir barmherzig sein. Wirkt so ein bisschen wie ein Rechenexempel. Und wir wissen, dass ich nicht rechnen kann. Ich kann bei Gott kein Rechenexempel aufmachen. Aber diese Barmherzigkeit, die ich erfahren habe, die führt normalerweise dazu, dass ich es anderen geben muss. Wenn ich es erfahre, wenn ich es mir bewusst mache. Manchmal habe ich das Gefühl, wir gehen hin und sagen, hat der Barmherzigkeit verdient? Hat der wirklich verdient, dass ich ihm jetzt helfe? Der ist doch selber schuld. Haben wir Vergebung verdient? Wir sind doch selber schuld. Hab ich die Güte Gottes verdient, dass es mir so gut geht, dass ich eine Arbeit habe, dass ich ein Kind habe? Dass ich das oder jenes habe? Oder ist das unverdient? Geht Gott hin und sagt, ihr kriegt das, weil ihr es verdient habt? Nein. Er sagt, die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Verdient wäre das Gericht. Aber die Güte, mit der überschütte ich euch. Und in christlichen Kreisen habe ich oft so das Gefühl, gerade über Mitchristen, die in meinen Augen besonders sündig sind, darf ich besonders strenge Urteile fällen. Da gehe ich hin und schüttel und klopfe an dem Maß der Kritikpunkte. Was kann ich ihm noch nachweisen, was schlecht ist? Und ich frage mich manchmal, warum machen wir das denn? Fühle ich mich vielleicht besser vor Gott, wenn der andere schlechter ist? Meine ich wirklich, weil der schlechter ist, komme ich besser weg? Im Unterbewusstsein. Aber das sagt nirgendwo Gott. Gott sagt, ich schüttel und klopfe am Guten, aber nicht an der Kritik. Barmherzige Menschen versuchen, das Leiden zu lindern. Ihr werdet mit einem vollen, gedrückten, gerüttelten und überlaufenden Maß an Gutem überschüttet, um die Armut und Leiden zu lindern. Das steht da jetzt nicht, das habe ich dran gehangen. Darf ich einem Sünder, einem uneinsichtigen Sünder, der keine Einsicht zeigt, barmherzig sein? Oder muss ich dem vielleicht streng begegnen? Jakobus sagt, redet und handelt als Menschen, die im Begriff stehen, durch das Gesetz der Freiheit gerichtet zu werden. Nicht zu richten, gerichtet zu werden. Denn das Gericht wird erbarmungslos mit dem verfahren, der kein Erbarmen gezeigt hat. Barmherzigkeit aber ist dem Gericht überlegen. Es triumphiert über das Gericht. Wollen wir vielleicht, dass das Gericht triumphiert? Zumindest über den anderen. Na, über mich nicht. Über mich darf schon das Gute triumphieren und die Barmherzigkeit. Aber über den anderen? Der geht mir so auf den Geist mit seiner Uneinsichtigkeit. Und wir wollen ihm auch keine Gnade zeigen. Er ist ja nicht bußmütig. Und ich kann auch viel besser einschätzen, wie schwer seine Schuld ist. Und dann richte ich. Und jedes Mittel an Gericht, was ich geben kann, ist mir recht. Und dann nehmen wir die Verhaltensmuster, die uns bei Nicht-Christen begegnen und wir auch gerne kritisieren, an und wenden sie selber an. Im Umgang mit den Brüdern und Schwestern. Warum sind wir so hartherzig und ungütig mit dem Bruder und der Schwester, mit dem Nächsten, mit Menschen, die uns eigentlich nahestehen? Haben wir Angst, er könnte verloren gehen? Oder haben wir Angst, ich könnte verloren gehen, weil ich ihm das nicht gesagt habe? Wird vielleicht dieser Vers, ich werde ihn von dir fordern, von mir so ausgelegt? Fühlen wir uns vielleicht sogar dabei noch gut und richtig? Der Mose hat Gott gesagt, bevor du das Volk Israel verstößt, lässt du lieber mich verloren gehen. Er war bereit zu verzichten. Aber ich möchte doch bei Gott sein. Vielleicht habe ich ja auch Angst, dass ich Satan diene, wenn ich gütig bin. Ich finde nur nirgendwo in der Bibel einen Text, der vor Satans Barmherzigkeit oder Güte warnt. Nehmt euch in Acht, Satan ist gütig. Nehmt euch in Acht, Satan ist barmherzig. Nirgendwo finde ich so einen Text. Und wo erkenne ich denn, was richtig und was falsch ist, wenn der Jakobus vom Gesetz der Freiheit spricht? Was ist das für ein Gesetz? Da könnten wir noch eine neue Predigt drüber machen. Und das Alte Testament hat doch so harte Strafen. Meine Güte, da hat jemand Holz gesammelt am Sabbat und wurde gesteinigt. Harte Strafen. Aber Barmherzigkeit triumphiert über das Gesetz. Und im Gleichnis vom Schalksknecht hat Jesus uns ganz klar gezeigt, da hat jemand Gutes in höchster Steigerung erfahren, aber an seinem Kollegen hat er das Strafgesetz angewandt. Und das war völlig im Recht. Aber er hat Gutes erfahren und es dem anderen nicht gegeben. Und wenn wir diese Güte Gottes, die wir erfahren, nicht von innen raus spüren, werden wir nie in der Lage sein, dem anderen diese Güte abzugeben. Dafür muss ich vielleicht ein bisschen weniger von mir selbst eingenommen sein. Ein bisschen von mir zurücktreten. Die Bibel nennt das Demut. Freiwillig erkennen, dass jemand besser ist und höher als ich. Und vielleicht auch gar nicht zu erreichen. Aber Gott geht auch nicht hin und sagt, vergleich dich mit dem anderen. Der sagt, richte nicht. Schau dich nur bei dir um. Siehst du was Gutes? Etwas, wofür du danken kannst? Frag dich, hast du es verdient? Hast du es verdient, dass du so einen tollen Abschluss gemacht hast oder eine wirklich schöne Arbeit hast oder was auch immer, zufrieden bist? Dass du Kinder hast, die für dich da sind? Oder hast du es nicht verdient und hast es trotzdem bekommen? Und kann ich überhaupt das Gute verdient haben, das Gott über mich ausschüttet? Ich kann sowieso nicht so viel im Überfluss geben. Wenn Gott mich mit Überfluss überschüttet, kann ich froh sein, wenn ich wenigstens das normale Maß dem anderen geben kann. Aber wenigstens dieses normale Maß ihm geben. Die Barmherzigkeit, dass ich nicht über ihn urteile. Die Frage mit Barmherzigkeit ist auch nicht einfach zu beantworten. Vielleicht komme ich ja zu kurz, wenn ich zu viel weggebe. Wenn ich diese Bonbons alle dem anderen über den anderen ausschütte, kriege ich ja keinen mehr. Oder vielleicht bleibt nur einer für mich übrig und ich habe keine drei mehr. Was mache ich denn dann? Ja? Ihr merkt schon, das ist gar nicht so einfach. Aber ich habe mich entschieden und hoffe immer wieder dran zu denken. Das ist auch immer wieder neu, sich erinnern. Anderen Menschen, auch denen, die Sünder geworden sind und bei denen ich auch sehe, dass sie vielleicht sogar Schuld auf sich laden, dass ich auch ihnen versuche, mit Barmherzigkeit zu begegnen. Lieber zu viel Barmherzigkeit als zu wenig, weil Gott mir so viel gibt. Wie kann ich da auch nur einen Tropfen der Güte Gottes den Mitmenschen vorenthalten? Ich wünsche mir heute, dass ihr euch doch einer oder anderer so ein paar Schokoladenbonbons mitnehmt. Ihr müsst sie nicht essen, legt sie euch hin und denkt dran, Gutes. Gott überschüttet mich mit Guten. Vielleicht kann ich jemanden anders auch mit Guten und Barmherzigkeit überschütten. Und lasst uns dann diese Barmherzigkeit dem anderen weitergeben. Amen.
Wir wollen das Lied Nummer 60 gemeinsam singen. Lied Nummer 60.
Mächtiger Gott, du bist so groß und so mächtig und wir sind eigentlich nur klein und verschwindend. Und trotzdem bist du gut und Güte und Barmherzigkeit. Und das bist du. Du bist die Liebe. Das ist deine Person, ist eine Eigenschaft und viel mehr. Und weil du uns mit so viel Güte und Barmherzigkeit überschüttest, lass uns auch bereit sein, diese Güte, die wir jeden Tag erfahren, anderen Menschen weiterzugeben. Lass uns nicht geizig sein und nur ein bisschen weitergeben, sondern lass uns bereit sein, sie mit deiner Güte zu überschütten, damit du wirken kannst. Und wirke damit auch an uns. Amen.
Zum Abschluss singen wir noch das Lied 218. Wir hören noch ein Postludium.